Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Kampfkunst-Podcasts. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich hoffe, es geht euch gut. Mein Name ist Olli, ich habe heute wieder ein Thema für euch, über das ich schnacken möchte. Doch zuerst einmal einen kleinen Rückblick. Was ging ab? Am Wochenende fand wieder der WHKD Fight Club statt. Für die unter euch, die das gar nicht kennen, wir haben bei uns im Wundhub-Kondo-System, versuchen wir zumindest alle 6 Wochen einen Fight Club auf die Beine zu stellen. Das heißt, jede Schule versucht einmal im Jahr einen auszurichten. Dort fahren dann alle Schüler aus allen Schulen, die natürlich dann herzlich eingeladen sind, hin. Und dort tauscht man sich dann mit Schülerinnen und Schülern aus. Lehrer, Lehrerinnen tauschen sich untereinander aus. Es wird zusammen trainiert und dann wird halt natürlich im Bereich Semikontakt und Pointfighting, also Leichtkontakt, wird dann viel gekämpft. Und man hat auch mal eine größere Auswahl an Gegnern, gegen die man kämpfen kann. Neue Techniken, die man ausprobieren kann, neue Techniken, die man lernen kann, andere Herangehensweisen. Und man kann natürlich dann von den wettkampferfahrenen Leuten dann zum Beispiel auch eine Menge lernen. Das hat auf jeden Fall wieder eine Menge Spaß gemacht. Ich glaube, wir waren knapp um die 30, also eine coole Nummer. Hat unglaublich viel Spaß gemacht und vielen Dank an alle, die dabei waren. War wieder eine coole Sache. Genau, ich bin jetzt auch im Juni dran, dort werde ich einen veranstalten. Genau, dann bin ich wieder fällig. Genau, dann würde ich sagen, kommen wir direkt zum heutigen Thema. Mein Thema heute ist MacDojo. Was ist eigentlich ein MacDojo? Was ist schlecht daran, was ist gut daran? Da möchte ich mich heute mal ein bisschen austauschen mit euch und meine Meinung dazu geben. Und ich habe auch natürlich mal geguckt, was für Meinungen so online dazu stattfinden. Ich würde sagen, wir haben eine Menge zu tun, also let's go! Was ist ein MacDojo? Der Begriff MacDojo, also eine Kombination aus McDonald's und Dojo oder Quan, steht für Kampfkunstschulen und Kampfsportschulen, bei denen das Geldverdienen wichtiger ist als die Qualität des Unterrichts. Ein MacDojo existiert aus rein kommerziellen Gründen. Das Ziel dieser Schulen ist es, in erster Linie möglichst viel Geld von den Teilnehmern einzukassieren. Dazu habe ich mich online ein wenig umgesehen und habe dann einige Meinungen zum Beispiel auf der Seite bushu.ch gefunden oder halt auch auf anderen Websites wie zum Beispiel der Plattform Kampfkunst Board. Dort habe ich dann einfach mal ein bisschen rumgeschaut, habe mich da mal ein bisschen eingelesen, auch in das Thema generell, was das Netz dazu sagt. Und würde euch jetzt gerne hier mal ein paar interessante Themen davon mitgeben. Auch einfach mal zum Nachdenken und auch, was ihr natürlich davon haltet. Was ihr davon haltet, würde mich auch natürlich mega interessieren. Dementsprechend knallt auch gerne bei Spotify und bei Apple Podcasts, geht das auf jeden Fall. Einfach eine Rezension unter diesem Podcast, wo ihr ihn hört. Und wenn ihr schon dabei seid, ihr kennt das Spielchen, das Game im Social-Media-Bereich. Daumen drücken, abonnieren das Ganze, das würde mich mega freuen. Und 5 Sterne wären sowieso ein Träumchen. Von daher schon mal vielen Dank dafür. Also, was ist ein MacDojo? Was passiert da so drin? Die Techniken. Einfach zu erlernende Techniken und schnelle Erfolge nach kurzer Wartezeit kann man auch schon zur nächsten Prüfung. Im Durchschnitt sind das in solchen MacDojos 2 bis 3 Monate. Schülerinnen und Schüler, die erst einmal drin ist, werden schnell mit Zusatzkosten wie zum Beispiel teure Ausrüstung, hohe Prüfungsgebühren und teuren Privatstunden konfrontiert. Meister nennen/loben sich selbst in den Himmel und sie seien sehr gut in einem internationalen Bereich oder sind wohl mehrfache Weltmeister. Das Aber kommt auf jeden Fall gleich noch dazu. Diverse Kampfkunststile hintereinander. Zum Beispiel habe ich in 1-2 Schulen gefunden, erst Kung Fu 45 Minuten, dann Muay Thai 45 Minuten, dann TKD und eventuell gab es dann halt auch nochmal bei der einen oder anderen Schule Black Dragon, Martial Arts, Fighting, Acrobatic, also extrem krasse Fantasienamen, wo halt nicht genau differenziert ist, was soll das jetzt eigentlich sein. Genau. Das sind erstmal so die Sachen, die ich halt im Netz gefunden habe, was viele schlecht finden, wo halt schnell Fragen und Zweifel aufkommen. Wie erkenne ich eigentlich ein MacDojo? Was wir schon angesprochen haben, hohe Gebühren und hohe Extrakosten. Das Kaufen von zum Beispiel diversen Büchern und Teilnahmen an teuren Lehrgängen sind Pflicht, um halt die nächste Prüfung bei der nächsten Prüfung antreten zu dürfen. Oder halt, wenn man nach bestandenen Lehrgängen seinen Bachelor kauft, oder muss man dann halt noch das Lehrbuch dazu nehmen zum Beispiel. Habe ich auch schon von gehört, finde ich. Kommen wir noch zu. Intensive Programme, die einen Boost geben sollen, zu einem sehr hohen Preis. Warum man dann unbedingt noch Intensivkurse braucht, weiß ich nicht. Kommen wir auch noch zu. Alles gut. Extrakosten, wie zum Beispiel für Videos, gibt es auch. Überteuertes Equipment, dessen Wert einfach den wahren Wert und den Nutzwert deutlich überschreitet. Eigenartige Titel oder sogar Weltmeistertitel, die nicht von großen Verbänden stammen und meist von verbandsintern gewonnen wurden. Also, ich würde schon fast von einer Blendung sprechen. Heißt, wenn jetzt zum Beispiel, wurde leider auch schon mehrfach dokumentiert und mehrfach besprochen, da will ich auch nochmal eine extra Folge zu machen von den ganzen Verbänden und da habe ich auch schon ein paar Ideen. Mein Thema oder mein Problem ist halt dabei, wenn jetzt zum Beispiel man sagt, boah, ich bin hier krasser Weltmeister, Europaweltmeister, was auch immer und so fort. Viele kleine Turniere nennen sich dann halt auch Europameisterschaften und so weiter. Das ist jetzt nicht groß reglementiert. Das Problem dabei ist, man sollte dann halt genau differenzieren und verifizieren halt, was für Außenstehende, die gerade neu dabei sind, noch deutlich schwieriger ist, als natürlich für uns. Ich würde jetzt mal Profis uns nennen. Ja doch, komm, lass uns mal Profis nennen. Es ist natürlich noch schwieriger, das Ganze zu sehen, wenn man noch gar nicht so tief in diesem Game drin ist. Und wenn halt so ein kleines Turnier vom Verband XY.ev sich dann halt Weltmeisterschaft nennt, aber dann halt nur verbandsinterne Leute mitmachen dürfen und du dann halt vielleicht alleine bist oder halt nur einen Konkurrenten hast und vielleicht der Lehrer sogar von dem Schüler bist, gegen den du dann antrittst, weiß ich nicht, ob ich mir das so auf die Fahne schreiben würde, dass ich dann krasser Weltmeister bin. Also das finde ich schon schwieriger. Dafür gibt es ja extra dann die ISCA, die WAKO, die WKU, die WRC, um halt das Ganze dann auszuloten, wer ist wirklich gut und ist es alles verbandsoffen. Also da muss man sich dann halt auch schon, da muss man auch schon einiges für getan haben, um das halt zu machen. Zum Beispiel bei der WRC-WM, wo ich dann zum Beispiel schon mehrmals mitgemacht habe, da hatte ich im ersten Durchlauf zum Beispiel beim Hardstyle, hatte ich über 50 Konkurrenten und es waren 14 Nationen so und am Ende stand ich da halt als Letzter und habe das Ding gewonnen. Finde ich halt eine ganz andere Aussage, als wenn ich trete gegen zwei andere aus meiner Schule an. Weil das ist ja ein verbandsinternes Turnier. Ich hoffe, ihr versteht, welche Gewichtung halt das Ganze hat. Ne? Und dementsprechend sollte man auch da immer gerne auch mal hinterfragen, wo hast du das Ding eigentlich gewonnen? Oder vielleicht auch einfach mal nach dem ersten Probetraining googeln, Weltmeister, weil auf solchen Sachen steht das dann auch gerne mal drauf. Und googelt doch einfach mal, gibt es diesen Verband überhaupt? Was ist das eigentlich? Oder kommt dann nachher wirklich raus, dass es ein verbandsinternes Ding mit verbandsinternen Titeln, die auf einmal vergeben wurden. Also sollte man auch ein bisschen mit Vorsicht genießen, meiner Meinung nach heutzutage. Denn heutzutage, ne, fake it until you make it, das ist leider immer ein Problem. Und auch so gerne ich es habe, aber auch Social Media tut seinen Teil dabei. Genau. Was denke ich denn über solche Sachen? Also, als erstes würde ich sagen, es ist nicht alles schlecht bei McDojos, denn der finanzielle Aspekt bei diesen McDojos und das, was wir halt nachher, also ich weiß ja auch, dass einige selbstständige Kampfkunstlehrer und Lehrerinnen das Ganze hier hören, wir müssen das natürlich auch anders einordnen und kritisieren. Ich meine, wenn ihr selbst eine Schule habt und diese nicht in einer Vereinsstruktur verankert ist, das heißt, die Absicherung drumherum schon stattfindet mit Hallen und so weiter und so fort, und die Leute dann halt nur einen Obolus zahlen müssen und ihr einen bestimmten Betrag X dann vom Verein bekommt, davon kann man natürlich nicht leben, das wissen wir alle. Aber wenn man dann nachher eine eigene Firma hat, zum Beispiel eine GmbH oder ein Einzelunternehmen, wie ich es habe, dann müssen natürlich gewisse Dinge abgesichert sein. Das heißt, ihr wollt natürlich ein Gehalt daraus ziehen, ihr müsst die Schule bezahlen, Steuern bezahlen, Versicherung bezahlen, Verbandsgebühr bezahlen und so weiter und so fort. Das ist ja nicht mal eben so, ne? Gewerbesteuer und so weiter. Das ist ja eine Menge Geld, das man erstmal investieren oder erstmal erwirtschaften muss, damit das Ganze funktioniert. Dementsprechend finde ich den finanziellen Gedanken, dass man auf jeden Fall finanziell arbeiten möchte, finde ich nicht verkehrt. Denn eine finanzielle Gesundheit der Schule muss erstmal sichergestellt sein und es muss auch natürlich Werbung gemacht werden. Und wir wissen heutzutage alle, wie extrem werbelastig unser Umfeld ist. Überall ploppt was auf und so weiter. Und da muss man sich dann natürlich mit aggressiver Werbung, nicht falsch verstehen, aggressiv gibt es in mehreren Varianten. Ich meine jetzt davon aggressiv, dass man sich halt mit guter qualitativer Werbung von der Masse halt abhebt. Und nicht nur diesen funny Content und so weiter, sondern wirklich gute qualitative Werbung sinnvoll gestreut einsetzt, um halt voranzukommen. Das finde ich wichtig, denn nur wenn halt die Schule finanziell gesund ist, ist der Lehrer oder die Lehrerin natürlich entspannter, euer Umfeld ist entspannt, die Schule ist abgesichert und ihr könnt natürlich dann auch das Training anbieten und natürlich auch erst dann habt ihr dann natürlich auch Schüler, Schülerinnen und die haben dann natürlich auch ein sicheres Zuhause, sage ich mal, wo sie gut unterrichtet werden können und nicht halt immer so, oh, ich weiß nicht, gibt's das halt noch und so weiter. Das ist natürlich auch eine Unsicherheit, die mal mitschwingt, wenn die Schüler halt denken, oh, gibt's das Ding morgen noch oder muss ich mich umgucken und so weiter, das ist natürlich auch keine Sicherheit. Dementsprechend ist es auf jeden Fall wichtig, finanziell safe zu sein. Gerade so, dass man halt alles erstmal bezahlen kann. Wenn man erst alles bezahlen kann, nehmen wir jetzt mal unser eigenes Gehalt raus, sondern erstmal, ne, die Schule ist bezahlt, Steuern sind bezahlt, Rücklagen kann man so ein bisschen bilden. Dafür finde ich, ist das schon mal ein großer Schritt und das ist halt auch wichtig für die Schülerinnen und Schüler, denn das gibt halt auch eine gewisse Ruhe und Sicherheit. Und die überträgt sich natürlich auch vom Lehrer auf den Schüler nachher. Das finde ich wichtig. Und man muss natürlich auch mit der Werbung ein tolles Angebot schaffen, um natürlich neue potenzielle Schülerinnen und Schüler zu bekommen. Dementsprechend sollte man da halt drauf achten. Aber man sollte es sich nicht überheben. Dazu komme ich nämlich jetzt. Ich bin der Meinung, man sollte sich auf sein Kerngeschäft fokussieren. Das heißt zum Beispiel, in meinem Fall, ich habe natürlich auch Karate gemacht, ich habe Muay Thai gemacht, ich kann Kickboxen, ich kann Semikontakt, ich kann Leichtkontakt, ich kann auch nochmal boxen, so, und ich kann Kung Fu. So, das sind natürlich schon eine Menge Geschichten, aber für mich ist mein Kernaspekt, wo ich sage, das kann ich am besten, das möchte ich auch unterrichten, ist immer noch Kung Fu. Und ich finde, darauf sollte man auch seinen Fokus geben. Natürlich gehört zum Kung Fu auch das Point Fighting mit dazu, weil es halt bei uns auch im Lehrbuch mit drin steht, in unserem Lehrplan mit drin steht. Bei uns sind auch Waffen und so weiter drin. Aber ich fange jetzt nicht an mit klassischem Boxunterricht oder nur klassischem Kickboxen. Das bin ich nicht. Es ist ein Teil davon, den ich unterrichte, den ich dann auch natürlich gerne und gut unterrichte, also so gut es geht natürlich. Aber ich würde niemals etwas unterrichten, wovon ich sage, boah, da bin ich mir nicht so sicher, aber ich habe es ja mal irgendwie ein Jahr gemacht, zum Beispiel Muay Thai, das habe ich 2 Jahre locker halt nebenbei mitgemacht. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich so weit qualifiziert bin, dass ich locker ein gutes, geiles Muay Thai-Training auf die Beine stelle, weil mir da einfach die Expertise fehlt und einfach auch dieses Langjährige, zum Beispiel das Gleiche mit BJJ zum Beispiel oder so. Da würde ich mir immer Leute ranholen, wenn ich sage, ich möchte unbedingt Boxen in meiner Schule mit drin haben oder BJJ oder Capoeira zum Beispiel. Da würde ich mir immer jemanden suchen, der diese Expertise hat, der diesen Sport liebt und lebt, der das schon jahrelang macht, der weiß, was er tut. Den würde ich dann fragen, hey, pass auf, hast du da nicht Bock, dich bei mir einzumieten? Hast du das nicht Bock, mit anzubieten? Dann bekommst du einen kleinen Ovolos oder, ne, vertraglich kann man da natürlich dann viel machen. Aber so hat man das sicher abgetrennt. Du kannst natürlich ein neues, geiles Angebot schaffen, aber du hast dann halt nicht, du machst dann alle Stunden und aber irgendwie kannst du halt nichts richtig. Und das ist halt irgendwie so, du kannst halt, du machst halt alles, aber du kannst eigentlich gar nichts. Und das finde ich schwierig. Und da ist dann halt dieses Quantität vor Qualität. Und ich finde, das schließt sich absolut aus. Und das finde ich auch nicht gut. Dementsprechend lieber Leute dann ins Boot holen, mit denen man das macht, damit das halt auch wirklich gut vorankommt. Und ich bin meiner Meinung nach, es ist halt einfach das Authentischste, was du machen kannst mit deiner Schule, am langlebigsten und am ehrlichsten für deine Kunden. Dass Kampfsport nicht gerade günstig ist, wissen wir, glaube ich, alle, gerade wenn man im Bereich Turnieren unterwegs sein möchte. Wenn dann eine gewisse Kampfausrüstung gefordert wird, die dann halt auch regelmäßig ersetzt werden muss, weil die natürlich sich auch gut abnutzt, oder halt Waffen beschafft werden müssen, eine spezielle Uniform für Turniere, es gibt dann ja zum Beispiel gewisse Vorschriften, du brauchst den und den Gi dafür, dass du im Hardstyle antreten darfst. Du brauchst eine gewisse Uniform oder möchtest auch eine Uniform haben für Softstyle, damit du halt auch auffällst, damit es gut aussieht. Du möchtest eine schöne Waffe haben, die sind natürlich nicht günstig. Du möchtest die und die Kampfkleidung haben, du brauchst die Kampfhose, die Safeties willst du unbedingt haben in der Farbe, dann wird das natürlich richtig teuer. Dementsprechend finde ich das jetzt zum Beispiel das angeprangerte Verkauf von Ausrüstung, muss man auch wieder zweiseitig betrachten. Ich finde es gar nicht schlecht, wenn die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit haben, haben sie zum Beispiel bei mir auch, sie können die Sachen bei mir direkt beziehen, ich fahre los, hol denen das, weil ich halt auch weiß, was der Anspruch ist, welchen Qualitätsanspruch wir natürlich an die Materialien haben, an die Waffen und Ausrüstung haben, weiß, wo ich die gut bekommen und beziehen kann und gebe die dann halt aber auch eins zu eins weiter. Das heißt, ich bereichere mich daran nicht. Für mich ist das ein absolutes Nullnummergeschäft, weil das einfach für mich ein Support an meine Schülerinnen und Schüler ist. Hey, pass auf, ich besorge dir den Kram, brauchst dich um nichts kümmern, kannst du hier abholen, bezahlst du Ende Gelände halt. Ne? Aber dann weiß ich halt, okay, wir haben alle eine vernünftige Ausrüstung. Ich stelle es aber auch natürlich den Leuten frei, die können sich das natürlich auch selbst kaufen, aber wenn dann halt die Qualität nicht dementsprechend ist, ist es halt so. Was ich dann wiederum schwierig finde, ist, dass es halt, wie bei einigen Dojos leider, Mac-Dojos muss ich alle sagen, ganz wichtig, wird halt drauf gepocht, du musst halt diese Sachen nehmen, weil das ist gebrandet mit unserem Logo drauf oder sonst was. Und die Sachen sind dann halt so, ja, keine Ahnung, Handsafety ist bei Wish bestellt, weißt du, 2 Euro Produktionskosten aus dem letzten Viertel sonst wo mit ganz, ganz schrecklichen Arbeitsbedingungen, nur damit dieses tolle Logo drauf geprintet ist und da dann halt auch vielleicht eine gewisse Absicht hintersteckt, dass die Sachen halt auch schneller kaputt gehen, damit man schneller nachbezahlen muss oder nachkaufen muss, aber die dann für ein Vielfaches weiterverkaufen und sich daran dann halt, ja, bereichern. Ja, es ist ja halt eigentlich schon eine Wirtschaft an sich, aber ich finde es halt nicht fair. Ich finde es unsauber. Also ich würde es halt nicht machen. Wenn man damit Geld verdienen kann, wenn man dann abends gut ruhig schlafen kann, alright, ich kann es nicht, ich würde es nicht können, weil ich halt da einfach, ich glaube, zu ehrlich bin. Und ja, das kann ich nicht verantworten. Dementsprechend sollte man das halt auch, Ausrüstung cool, wenn man es intern kaufen kann, ist ja auch ein deutlicher Entspanntheitsgrad, den man hat, aber ich finde, das sollte dann immer noch preislich fair bleiben und die Qualität muss da an erster Stelle stehen. Entschuldigung für den Huster. So, Prüfung. Prüfungen kosten Geld. Jo. Punkt. Aber, jetzt kommt wieder das gute Aber. Auch bei uns im Verband kosten die Dinger Geld. Das finde ich aber auch okay. Dadurch wird natürlich auch das System, oder dadurch, dass wir in unserem System das Prinzip haben, dass wir unterschiedlich zu Schulen fahren. Also zum Beispiel, ich fahre dann zu Kollegen in eine andere Schule. Diese Schule kommt dann zu mir in die Schule und dann prüfen wir uns gegenseitig. Das heißt, meine Schüler werden von einer anderen Schule geprüft und die andere Schule wird von mir geprüft. So können wir sicherstellen, dass wir alle noch nach unserem Lehrbuch arbeiten und dass es keine Bevorzugung gibt von, ja komm, heute hast du so einen schlechten Tag, ich weiß ja, wie du sonst im Training bist, ich gebe dir schon mal den Gurt, damit man halt dieses, ich kann es leider nicht anders sagen, dieses Lushi-Level halt nicht ausbaut. Damit das gar nicht erst passiert, haben wir halt diese interne Qualitätssicherung, würde ich das mal nennen. Und ich finde das auch wirklich gut. Und die Lehrer fahren dann ja auch hin und her. Angehende Schwarzgurte, also die Braungurte, können dann natürlich auch die ersten Prüfungen mal abnehmen im Beisein eines Schwarzgurtes für Kinder und so weiter, um dann halt auch mal reinzukommen. Das heißt, wir haben dann schon eine ganz gute Logistik und ein ordentliches Fahraufkommen, sage ich mal. Und das kostet natürlich auch Geld. Und das will man dann versuchen, auch so ein bisschen für die Prüfer abzufedern. Und von daher finde ich das alles völlig in Ordnung, dass das auch Geld kostet, weil es müssen Urkunden geschrieben werden. Die Lehrer nehmen sich dann natürlich für Zeit für, die Gürtel müssen gekauft werden. Das muss alles ins System eingetragen werden und so weiter und so fort, damit das halt auch alles wirklich sauber ist. Und das ist natürlich auch ein sehr großer Kostenpunkt. Von daher finde ich es in Ordnung, wenn Prüfungen einen gewissen Kostenfaktor haben, halt auch angepasst an den Gurt. Was ich auch immer noch völlig in Ordnung finde. Jetzt kommt mein großes Aber. Aber es darf nicht übermäßig teuer sein. Es muss eher so eine Art Aufwandsentschädigung sein, eine Art, ja, so eine Art Respektzoll, würde ich das, glaube ich, nennen. Einfach nur aus Respekt halt der Sache gegenüber und nicht halt, um sich an der Prüfung zu bereichern. Habe ich leider auch schon des Öfteren gelesen, dass halt super viele überteuerte Sachen da sind, dass man nach der Prüfung dann irgendwie noch ein Badge kaufen muss, den man sich dann aufnähen muss und dann noch irgendwie ein Buch kaufen muss, ein zusätzliches Buch, um halt den nächsten Schritt machen zu können. Und du musst dann auch zum Teil irgendeinen Lehrgang noch vorher mitgemacht haben, irgendwie für mehrere hundert Euro, damit du dann die Zertifikation hast, um dann das Buch zu kaufen vom Lehrgang, um dann halt zur Prüfung zu können. Also finde ich ganz, ganz weird, was ich da zum Teil schon gehört habe. wo ich sofort noch mehr graue Haare als jetzt schon, als ich jetzt schon hab, bekommen habe. Finde ich super undurchsichtig. Ich kann es leider nicht anders sagen, außer für mich klingt das sehr nach Abzocke. Maximale Abzocke und Ausbeutung. Und da bin ich halt absolut raus. Thema ist halt auch zum Beispiel, wir wollen ja, dass die Prüflinge dann durch Leistung überzeugen. Und ich bin mir ganz sicher, wenn man sagt zum Beispiel, hey, pass auf, nach 3 Monaten kein Ding, kannst du eine Prüfung machen? Kannst du nicht, nein. Also, wie wenig willst du den Leuten an die Hand geben, um dann halt 3 Monate, in 3-Monats-Steps dann halt eine Prüfung machen zu können? Oder wie einfach wäre dann der Schwarzgurt? Wie wenig Anspruch hat dieser Gurt denn? Das hat dann von mir auch etwas mit Wertigkeit des Gurtes und dem Respekt des Lehrgrades gegenüber zu tun. Ich habe auch zum Teil schon mitbekommen, dass halt 7- oder 8-Jährige halt mit einem Schwarzgurt durch die Gegend laufen, wo ich mir denke so, why? Das passt nicht. Nein, einfach nein. Mit der Volljährigkeit finde ich das absolut fein, wenn man einen Schwarzgurt hat, weil dann halt auch gewisse Techniken unterrichtet werden müssen. Du musst einen gewissen Grad ein Verständnis, eine reife Entwicklung durchlebt haben, um erst diesen Meistergrad, bin ich der Meinung, in der Hand halten zu dürfen. Hat nichts damit zu tun, ob du ein Überflieger bist oder sonst was. Was bist du halt auch immer noch mit 18, auch wenn du es dann mit 16 bist. Es hat auch was mit Durchhalten zu tun und mit einer Reifeentwicklung. Mit 16 bist du immer noch nicht da, wo du mit 18 bist. Das sind immer noch riesige Entwicklungsschritte. Und ich finde, nach dem Meistergrad kommt dann ja auch nicht mehr so viel. Und ich finde, wenn man sich den Meistergrad dann errungen oder erarbeitet hat, dann muss man halt auch, finde ich, ein gewisses Standing schon im Leben haben, um dann halt sagen zu können, ja, das ist dann halt auch, du bist dann eine Autoritätsperson. Und das finde ich schon wichtig, dass man da sich im Klaren drüber wird und ganz ehrlich, wenn dann ein 6- oder 7-jähriges Kind mit dem Schwarzgurt kommt, 3, 2, 1, so, was denkst du jetzt darüber? Das würde mich mal interessieren. Dementsprechend wäre ich da immer ein bisschen vorsichtig, also 3 Monate, I don't know, das hört sich so ein bisschen wie McDonald's Drive-In an, ne? Ein Cheeseburger, Pommes bitte und ciao und bin raus. Nee, weiß ich nicht. Also würde ich schwierig finden. Ja. Als Abschluss würde ich gerne auch nochmal sagen, eine seriöse Kampfsportart habe ich jetzt auch des Öfteren gelesen, wer seriös Kampfsport unterrichten möchte oder Kampfkunst unterrichten möchte, verdient kein Geld. Nur die, die auf Masse arbeiten, verdienen Geld. Weiß ich nicht, ob das heutzutage noch so der Tonus ist. Man kann, bin ich der Meinung, und da bin ich auch der festen Überzeugung, und da arbeite ich auch sehr stark dran, weil ich das auch gerne haben möchte natürlich. Klar, kann sich, glaube ich, jeder vorstellen, das braucht man nicht verschweigen. Möchte jeder erfolgreich sein, aber ich möchte es halt so bewerkstelligen, dass die Tradition des Kung Fu nicht darunter leidet, dass es keine Massenproduktion ist, sondern immer noch dieser Familienaspekt, den ich sehr, sehr wichtig finde, immer noch in erster Stelle steht, dass dieser Qualitätsanspruch, den ich selbst an mich und meine Schülerinnen und Schüler habe, immer noch weiterhin erfüllt wird, dass es nicht einfach nur wie so eine Legebatterie von armen Hühnern in Massenproduktion ist und ja, wenn halt einer verschütt geht, dann ist es halt so. Ich möchte für jeden immer ein Auge, ein Ohr da haben, um halt alle ja, auf deren Weg begleiten zu können. Und ich finde, auch das kann man finanziell erfolgreich schaffen. Man ist vielleicht dann etwas teurer als die Konkurrenz, aber ich finde, dadurch, dass man sich die Zeit nimmt und sein Bestmögliches gibt dann halt auch als Lehrerin oder Lehrer, finde ich das dann auch einen gerechtfertigten Preis, weil man sich dann ja auch sehr, sehr viel und intensiv mit den Leuten beschäftigt und denen ja auch einen großen Teil seiner Zeit gibt und seine Lehrmethoden weiter vermittelt und das dann halt einfach nicht nur so in den Raum schmeißt. Weil wenn ich das will, dann bin ich eher im Bereich Fitnessstudio, da brauche ich auch nur 80 Geräte und ein Trainer und der Rest regelt sich halt von alleine. Also da würde ich dann halt eher sagen, das ist so ein Geschäftsmodell Fitnesscenter und das ist genau das, wovon man sich die Kampfkunst oder Kampfsport absolut abgrenzen sollte, meiner Meinung nach. Genau. Also so sehe ich das. Genau. Jetzt habe ich aber nochmal eine Frage an euch, bevor ich zum Abschluss komme. Und zwar, ich brauche mal ein paar Infos von euch. Wie steht ihr zum Thema Spiritualität in der Kampfkunst? Ist euch das wichtig? Wie steht ihr persönlich dazu? Das würde mich mega freuen, wenn ihr mir das gerne mal schreiben würdet, weil das brauche ich für eine nächste Folge oder für in Zukunft kommende Folgen. Da würde ich gerne mal auf das Thema Spiritualität eingehen. Dementsprechend schreibt mir das doch gerne mal bei Instagram, olli-goku. Ihr könnt auch gerne bei YouTube, wenn ihr da angemeldet seid, schreiben. Da bin ich unter olli-official zu finden. Schaut da auch gerne mal vorbei, dort findet ihr mich auch. Auch da kann man mir gerne eine Nachricht schreiben. Dementsprechend schreibt mir da super gerne. Und jetzt bleibt mir einfach nur noch zu sagen, ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Schön, dass ihr mit dabei wart. Vielen Dank für eure Zeit, für eure Ohren. Ich springe jetzt ab ins Training, denn es ist Montagabend, das heißt Vollgas geben. Ich wünsche euch auch viel Spaß beim Training. Wir hören uns nächste Woche Dienstag bei einer neuen Folge wieder. Bis dahin, bleibt gesund, viel Spaß und euer Olli ist raus. Ciao, ciao. Musik.